NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesen Themen. Bundeskanzlerin Merkel wirbt in Saudi-Arabien für den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Abschluss des FDP-Parteitags in Berlin. Die Liberalen hoffen auf den Wiedereinzug in den Bundestag. Dazu auch unser Kommentar. Proteste gegen die ab 2020 geplante Schließung der Hohmann-Werke in Dissen und Bottrop. Ungarn taktiert beim neuen Hochschulgesetz weiter. Britische Reaktionen auf den EU-Gipfel und US-Präsident Donald Trump setzt seine Angriffe auf die Medien fort. Außerdem der Sport am Sonntag. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Saudi-Arabien ist vor allem für die deutsche Wirtschaft interessant. Das Königreich steht vor einer demografischen Herausforderung. 70% der Einwohner sind unter 30 Jahre alt. Die Kanzlerin hofft auch auf eine Öffnung der Gesellschaft, mehr Rechte und Möglichkeiten für Frauen. Neue Waffenlieferungen sollen angeblich keine Rolle mehr spielen. Unsere Korrespondentin Angela Ulrich hat uns soeben ihren Bericht überspielt.
Die Kanzlerin sieht abgekämpft aus. Dabei sind ihre Gespräche in Jeddah noch nicht vorbei. Gerade kommt sie aus einem Treffen mit Frauen, mit saudischen Unternehmerinnen. Seit ich vor 7 Jahren das letzte Mal hier war, hat sich schon einiges bewegt in puncto Gleichberechtigung. Aber nicht genug, sagt Angela Merkel und schüttelt den Kopf.
Wir haben inzwischen Kommunalwahlen gehabt, bei denen die Frauen Stimmrecht hatten. Und eine hat auch von ihren Erfahrungen berichtet. Wir haben ein Ziel der Erwerbstätigkeit von Frauen. Die Frauen haben berichtet, in welchen Bereichen sie auch eigenständig handeln können. Es gibt aber auch immer wieder Restriktionen, das ist überhaupt keine Frage.
Frauenrechte, Menschenrechtsverletzungen, das sind zwei wichtige und strittige Themen zwischen Saudi-Arabien und Deutschland. Sie solle den Fall des inhaftierten Bloggers Badawi ansprechen, hatten viele Merkel aufgefordert, dessen Frau, Oppositionspolitiker, Menschenrechtsgruppen. Die Kanzlerin geht dem nicht aus dem Weg.
Gerade was die Todesstrafe anbelangt, was den Blogger Badawi anbelangt, viele andere anbelangt, die sich politisch betätigen wollen, werden wir natürlich an dem dicken Brett der Menschenrechte auch weiter bohren.
Heikel sind auch deutsche Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Bei dieser Reise stehen allerdings keine Rüstungsgeschäfte an, hieß es im Vorfeld. Dass der saudische Vize-Wirtschaftsminister im Spiegel nun gesagt hat, Riad wolle sowieso keine Waffen mehr aus Deutschland kaufen, findet die Kanzlerin eine gute Nachricht.
Ich meine, wir haben sehr strikte Exportrichtlinien für den Export von Waffen. Das hat durchaus zum Teil zu einer Situation geführt, in der Saudi-Arabien in der Vergangenheit unsere Motive nicht immer verstanden hat. Insofern glaube ich, ist die Botschaft von heute sehr wichtig zu sagen, wir können wirtschaftlich gut zusammenarbeiten, auch in den ganzen anderen Bereichen von Digitalisierung bis Infrastrukturentwicklung.
Mehrere Abkommen sind bereits unterzeichnet. Siemens soll Saudi-Arabien beim Reformprozess im Land helfen, bei Digital- und Infrastrukturprojekten. Vision 2030 heißt der ambitionierte Umbau, der neben wirtschaftlicher Unabhängigkeit vom dominierenden Öl auch mehr gesellschaftliche Öffnung bringen soll. Saudi-Arabien hat eine junge Bevölkerung, die setzt auf den Reformprozess. Und Deutschland will das unterstützen, meint Merkel. Auch zum Beispiel bei der Ausbildung von saudischen Polizistinnen und Militärangehörigen, teils sogar in Deutschland.
Wir haben im Zusammenhang mit dem Grenzschutz schon einige Erfahrungen, wo wir auch zusammenarbeiten. Und hier ist jetzt der neue Schritt, dass einfach saudische Soldaten nach Deutschland kommen. Die Details muss man noch regeln. Das wird die Verteidigungsministerin tun.
Saudi-Arabien steht in der Kritik wegen seines Militäreinsatzes im Nachbarland Jemen. Hier setzt Merkel, wie früher schon, auf eine politische Lösung, ohne jedoch an zu viel Einfluss ihrerseits zu glauben. Saudi-Arabien kann sich diesen Konflikt auf Dauer einfach nicht leisten, meint die Kanzlerin. Weder politisch noch finanziell.
Zurück nach Deutschland. Bei der Bundestagswahl im Herbst will die FDP den Wiedereinzug in das deutsche Parlament schaffen. Auf ihrem dreitägigen Parteitag in Berlin legte sie die Inhalte für das Wahlprogramm fest. Danach sollen zum Beispiel Bürgerkriegsflüchtlinge nach Kriegsende in ihr Heimatland zurückkehren. Peter Mücke fasst zusammen.
Die Stimmung war gut wie lange nicht bei einem FDP-Parteitag. Stand in den Jahren nach dem Rauswurf aus dem Bundestag 2013 noch der Begriff Demut im Mittelpunkt, ist jetzt ein neues Selbstbewusstsein zu spüren. Nicht nur bei Parteichef Lindner im Interview mit dem ARD-Hörfunk.
Unsere Mitglieder und Unterstützer, die wissen wieder, wofür die FDP steht. Für einen umfassenden, verantwortungsvollen Freiheitsbegriff, für einen wohlverstandenen Individualismus. Und es ist kein Problem, kritisiert kritisiert zu werden, weil du für was stehst. Problematisch ist immer, kritisiert zu werden, weil du für nichts stehst. Und das haben wir verändert in den vergangenen 4 Jahren.
Lindner war zu Beginn des Parteitags mit 91% im Amt bestätigt worden. In 2 Wochen tritt er als Spitzenkandidat seiner Partei in Nordrhein-Westfalen an. Hier und auch in 1 Woche in Schleswig-Holstein, wo Parteivize Kubicki Spitzenkandidat ist, sollen die Grundsteine für den Wiedereinzug der FDP in den Bundestag im Herbst gelegt werden. Koalitionsaussagen vermeidet Lindner dabei bewusst.
Wir werben für uns und nicht für irgendeinen Koalitionspartner. Wer unsere politische Linie teilt, wer unsere Projekte gut findet, der soll uns unterstützen. Und wir werden dann alles unternehmen, so viel davon wie möglich auch in Regierungsprogramme unterzubringen. Und wenn man nicht hinreichend viel unterbringen kann, dann gehen wir in die Opposition.
Beim Parteitag in Berlin haben die Liberalen festgelegt, welche Themen dabei wichtig sind. Sie fordern höhere Investitionen in die Bildung und eine Digitalisierungsoffensive. Auch das altbekannte FDP-Thema Steuersenkungen hat es in das Wahlprogramm geschafft. Lindner spricht von Entlastungen von 30 bis 40 Milliarden Euro. Längere Diskussionen gab es beim Thema Doppelpass.
Wir wollen ein weltoffenes Deutschland. Und gerade dann, wenn die Vereinigten Staaten sich beginnen abzuschotten, gibt es eine Chance, dass wir großartige Talente in unser Land einladen können. Dafür brauchen wir ein Einwanderungsgesetz. Und dafür muss man auch am Doppelpass festhalten, weil man diese Menschen nicht zwingen kann, ihre familiären und kulturellen Wurzeln zu kappen. Aber das kann nicht für alle Zeiten gelten. In der Generation der Enkel muss das also überdacht werden.
Hochher ging es auch bei der Frage, ob Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt werden sollen. Die jungen Liberalen hatten einen entsprechenden Antrag eingebracht, den die ehemalige Bundesjustizministerin Leutheuser-Schnarrenberger unterstützte. Am Ende sah sich Parteichef Lindner genötigt, einzugreifen.
Hätte die FDP das beschlossen, wäre das ein Konjunkturprogramm für Schlepper gewesen, weil es dann geheißen hätte, in Afghanistan gib uns Geld, bist du einmal in Deutschland, bleibst du da für immer. Und das wäre rechtsstaatlich und auch humanitär unverantwortlich gewesen. Und deshalb habe ich sichergestellt, nach einem sehr emotionalen Auftritt von Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, dass dieses Argument der Partei auch bekannt ist.
Die Partei folgte Lindner nicht nur bei diesem Thema.
Wie stehen also die Chancen der FDP auf einen Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag im September? Hören Sie den Kommentar am Echo des Tages von Thorsten Huhn.
Es sieht ganz gut aus für die FDP. Die Umfragen sagen ihr für die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen knapp 2-stellige Ergebnisse voraus. Nach Erfolgen in den beiden Ländern könnte den Freien Demokraten dann im September der Wiedereinzug in den Bundestag gelingen. Ganz sicher ist das nicht, denn bundesweit liegt die Partei in den Umfragen bei nur 6%. Das ist keine Garantie für die Rückkehr in den Bundestag. Das kann auch noch schiefgehen. Christian Lindner, der seit 2013 amtierende Parteivorsitzende, hat viel dafür getan, um die Partei wieder reif zu machen für die erste Liga. Er hat eine neue Mannschaft zusammengestellt, die sich weitgehend seinem Kommando fügt. Die FDP besteht derzeit vor allem aus Lindner, was längerfristig eine Gefahr ist für die Partei. Immerhin hat er das inhaltliche Profil neu justiert. Steuersenkungen stehen nicht mehr im Vordergrund, sondern es geht der Partei um eine Bildungsoffensive in Deutschland und um eine schnellere Digitalisierung. Die Bundesregierung habe hier viel zu wenig getan. Deutsche Firmen, vor allem mittelständische, drohten den Anschluss zu verlieren, so argumentiert Lindner. Die immer wieder vorgetragene Forderung, Milliarden in die Bildung zu investieren, Schulen zu sanieren und wesentlich besser auszustatten, auch dem Bund zu erlauben, sich finanziell zu engagieren, hängt mit dem Menschenbild der Liberalen zusammen. Die FDP setzt auf den mündigen, selbstbewussten Menschen, der die bestmögliche Ausbildung braucht, um im Leben erfolgreich zu sein. Die Freien Demokraten lehnen einen Staat ab, der seine Bürger umsorgt und bevormundet. Der Staat sei dafür da, dem Menschen Raum für seine Entwicklung zu geben und ihm zu einer erstklassigen Ausbildung zu verhelfen. Das ist das Credo der Liberalen. Die FDP ist eine Partei für die Starken, für die Selbstbewussten in diesem Land, die etwas aus sich machen wollen. Das ist legitim. Eine solche Partei hat ihre Berechtigung. Wer aber die gesamte Gesellschaft betrachtet, wer auch die Schwächeren, die Benachteiligten sieht und der Ansicht ist, dass auch denen geholfen werden muss, der wird sich nicht für die Freien Demokraten entscheiden. Die soziale Komponente spielt bei den Liberalen kaum eine Rolle. Und das führt dazu, dass sie immer eine Partei für eine Minderheit in der Gesellschaft bleiben wird. Immerhin hat sie die Steuerpolitik nicht mehr an die Spitze ihrer Themen gesetzt. Aber auch Lindner hat in seiner Grundsatzrede Steuerentlastungen für die Mittelschicht in Höhe von mindestens 30 Milliarden Euro gefordert. Sehr zurückhaltend zeigte sich der Vorsitzende, was mögliche Koalitionspartner für die FDP betrifft. Da wollte sich Lindner auf keinen Fall festlegen. Doch wenn man sich das Programm der Partei anschaut, dann ist die Union sicher der Partner, mit dem die Liberalen am ehesten zusammenarbeiten könnten. Die SPD ist von der Lindner-FDP ein ganzes Stück entfernt. Besonders schwierig ist das Verhältnis zu den Grünen. Auch mit ihnen wird die FDP nur zusammenarbeiten, wenn sie etwas von ihren Vorstellungen umsetzen kann. Was in einer Dreierkoalition besonders schwierig ist. Aber in Rheinland-Pfalz funktioniert es ja. Auch deswegen wäre es eine Bereicherung der deutschen Politik, wenn die Liberalen wieder in den Bundestag zurückkehren würden.
Thorsten Hohn kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. In Dissen im Landkreis Osnabrück wurde heute demonstriert. Über 4000 Menschen gingen gegen die geplante Schließung der Hohmann-Werke auf die Straße. Auch der Standort Bottrop ist dann betroffen. 1200 Arbeitsplätze ab dem Jahr 2020. Der Hintergrund: Das Molkereiunternehmen Müller möchte seine Tochterunternehmen aus der Feinkostsparte an einem Standort in Sachsen zusammenlegen. Birgit Schütte hat die Proteste begleitet.
Der Dissener Rathausplatz ist voll. Über 4000 Menschen sind gekommen. Kinder, Jugendliche, Rentner und Gewerkschafter von Verdi und Nahrung-Genuss-Gaststätten in einem Fahnenmeer. Sie fordern alle, dass in Dissen auch weiterhin Fleisch- und Wurstsalat hergestellt wird. Auf einigen Transparenten stehen zynische Sprüche, zum Beispiel: Jetzt haben wir den Salat, Müllers Neuentwicklung mit einer Extraportion Habgier. Die Leute sind sauer.
Das ist mein Arbeitsplatz, das ist mein Zuhause und wir müssen kämpfen. Hohmann gehört zu Dissen und Dissen ist Hohmann. Und es kann nicht wahr sein, dass ein Mensch ein Leben von so vielen Leuten in der Hand hat. Und dafür möchten wir kämpfen.
Wer kampflos aufgibt, der hat schon verloren.
Wie sollen wir hier weiterleben? Ich finde es wirklich schlimm. Solche Politik, das ist Arroganz gegen den Bürger und nichts mehr. Dissen ohne Hohmann ist nichts.
Nach der Demonstration geht der Protestzug zum Hohmann-Werk, dessen dunkelblauer Schriftzug auf dem Dach die 10.000 Einwohnerstadt überragt. Rund um das Hohmann-Werk bilden die Demonstranten eine Menschenkette. Bis 2020 möchte der Konzern die Standorte in Dissen und Bad Essen im Osnabrücker Land sowie einen weiteren in Bottrop schließen. Bei der heutigen Kundgebung saßen Vertreter aus allen Städten auf dem Podium. Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies dementierte, dass auch EU-Subventionen in Höhe von 25 Millionen Euro bei der Verlegung des Standorts nach Leppersdorf in Sachsen eine Rolle gespielt hätten.
Die Frage in Fördermitteln in Sachsen ist gar nicht geklärt. Die Frage nach Fachkräften in Leppersdorf? Darauf gab es schon in der Vergangenheit keine Antwort. Was soll denn das sein, dass die Kolleginnen und Kollegen, die nach Tarif bezahlt hier arbeiten, ersetzt werden durch Werkvertragsbeschäftigte aus Osteuropa? Ist das die Vorstellung von Herrn Müller? Dann soll er es aber klar und deutlich sagen, aber ohne mich als Kunden dann bitte auch.
Wirtschaftsminister Lies zeigt sich auf dem Podium kämpferisch. Die Menge applaudiert begeistert.
Wir werden Ihre Entscheidung nicht akzeptieren. Wir nehmen die angekündigte Schließung der Standorte nicht hin. Wir wollen zusammen kämpfen. So lassen wir nicht mit uns umgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die Gewerkschaftsvertreter zeigten sich nach der Protestaktion zufrieden. Mit so viel Unterstützung hatte der Chef der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten für die Region Osnabrück, Uwe Hildebrandt, nicht gerechnet.
Das ist eigentlich ein deutliches Zeichen gewesen. Da muss Herr Müller darauf reagieren. Ob er tatsächlich Gesprächsbereitschaft signalisiert und auf uns zukommt, weiß ich nicht. Aber was wollen wir denn noch machen? Die Menschenkette um das Werk war geschlossen. Und wir fordern ihn jetzt auf, mit uns zu verhandeln.
Erste Gespräche sollen in der zweiten Maiwoche stattfinden zwischen der Müller-Konzernleitung, Wirtschaftsminister Lies und Vertretern der Gewerkschaften. Falls der Konzern an seinen Plänen festhielte, soll es weitere Proteste gegen die Schließung der Hohmann-Standorte geben.
Spionage kann viele Facetten haben. Doch jetzt flog eine ganz ungewöhnliche auf. Offenbar versucht die Schweiz, den Verkauf von sogenannten Steuer-CDs an deutsche Behörden durch Bespitzelung zu unterbinden. Das wäre sehr viel Fürsorge für Privatbanken und deren Kunden, die Steuerflucht begehen. Ein Schweizer Staatsbürger wurde als mutmaßlicher Spion verhaftet. Ingo Bötig versucht, etwas Klarheit über diesen Mann zu bekommen.
Der angebliche Spion heißt Daniel M. und ist 54 Jahre alt. Er soll früher als Polizist im Bereich organisierte Kriminalität gearbeitet haben. Das berichtet die Schweizer Zeitung Sonntagsblick. Später soll Daniel M. in den Sicherheitsbereich einer Schweizer Großbank gewechselt sein und parallel dazu als freier Mitarbeiter für den Schweizer Nachrichtendienst des Bundes NDB gearbeitet haben. Der Anwalt des Beschuldigten sagte der Zeitung, seinem Mandanten werde vorgeworfen, seit 2012 im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienstes in Deutschland spioniert zu haben. Angeblich, um herauszufinden, welche Steuerfahnder in Deutschland Steuer-CDs gekauft haben und wie das genau ablief. Allein die Behörden in Nordrhein-Westfalen hatten seit 2010 ein knappes Dutzend Steuer-CDs erworben mit Daten mutmaßlicher Steuerhinterzieher, Daten, die zuvor aus Schweizer Banken entwendet wurden. Die Schweizer Sonntagszeitung macht aber auch auf Ungereimtheiten in dem Fall aufmerksam. Demnach war Daniel M. schon 2015 in das Visier der Schweizer Behörden geraten. Er soll tausende Daten von Bankkunden gesammelt haben, um sie an Dritte weiterzuverkaufen. Allerdings stellten sich diese Daten als Fälschungen heraus. Unklar ist, ob der Mann selbst Geld machen wollte oder ob er als Spion versucht habe, mögliche Käufer zu entlarven. Der Schweizer Nachrichtendienst NDB hüllt sich in Schweigen und verwies für Nachfragen an das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Dort heißt es, man habe Kenntnis davon, dass ein Schweizer Bürger in Deutschland verhaftet wurde. Darüber hinaus wolle man sich aber nicht äußern.
Das neue ungarische Hochschulgesetz war auch Thema auf dem gestrigen Brexit-Gipfel der Europäischen Union. Zunächst hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban den Eindruck erweckt, er sei bereit einzulenken. Dann wäre die private Central European University in Budapest nicht mehr von der Schließung bedroht. Doch heute Morgen gab es ganz andere Töne im staatlichen Rundfunk. Stefan Auschwarz über eine höchst widersprüchliche Politik.
Im Streit um die private Budapester Central European University bleibt die ungarische Regierung stur und will das Ergebnis eines Vertragsverletzungsverfahrens abwarten. Die EU-Kommission hatte am Mittwoch ein solches auf den Weg gebracht. Das Ergebnis dieses Rechtsstreits werde man umsetzen, sagte Ungarns Premier Orbán vor Journalisten in Brüssel. Ein Budapester Regierungssprecher teilte per Pressemitteilung mit, Ungarn werde in allen offenen Fragen mit der EU-Kommission kooperieren. Zuvor hatte die konservative Fraktion im Europaparlament bereits Orbáns Einlenken verkündet. Nach einem Krisentreffen der EVP-Spitze mit Orbán in Brüssel hatte der Sprecher von EVP-Chef Dohl erklärt, Orbán habe versprochen, die Forderungen der EU-Kommission zu erfüllen und binnen der festgelegten Frist umzusetzen. Führende EVP-Politiker hatten zuvor mit einem Ausschluss der ungarischen Abgeordneten aus der gemeinsamen Fraktion gedroht. Das umstrittene ungarische Hochschulgesetz könnte das Aus für die von dem Milliardär Soros gegründete Privatuniversität in Budapest bedeuten. Die Regierung Orbán hat den von Soros unterstützten Einrichtungen offen den Krieg erklärt. Dazu gehört die Central European University sowie Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International oder das Budapester Helsinki-Komitee. In beiden Fällen hat die Regierung Orbán umstrittene Gesetze auf den Weg gebracht. Für Unmut bei der EU-Kommission sorgte auch eine Regierungskampagne mit dem Titel Stopp Brüssel. Während die Regierung Orbán Kooperation gelobte, sendete das staatliche Fernsehen in Ungarn Werbespots der Regierung mit dem Titel Lasst uns Brüssel stoppen. Die Bürokraten in Brüssel verlangten, dass Ungarn seine Einwanderungspolitik ändere, heißt es in dem Spot. Eine Organisation, die mit Soros-Geldern unterstützt werde, prozessiere gegen Ungarn. Der Spot wirbt dafür, einen suggestiven Fragebogen der Regierung auszufüllen.
In der Türkei ist erneut ein Medienunternehmer durch ein Attentat ums Leben gekommen. Es geschah in Istanbul und der Unternehmer Said Karib betrieb persische Kanäle sowie jeweils ein kurdisches, türkisches und arabisches Programm, die als regierungskritisch gelten. Reinhard Baumgarten berichtet.
Said Karimian ist regelrecht hingerichtet worden. Der Gründer des regierungskritischen iranischen Medienunternehmens Cem TV wurde gestern Abend in Istanbul erschossen. Cem TV betreibt 17 persische Kanäle sowie jeweils ein kurdisches, türkisches und arabisches Programm. Der 49-jährige Karimian war im vergangenen Jahr in Abwesenheit durch ein Revolutionsgericht im Iran zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage hatte ihm Verunglimpfung der Islamischen Republik und Gefährdung der nationalen Sicherheit vorgeworfen. Cem TV sendet via Satellit Dokumentationen, Unterhaltungsshows, Musik- und Wissenssendungen und ist bei großen Teilen der iranischen Bevölkerung sehr beliebt. Darüber, wer hinter dem Mord an Karimian und dessen kuwaitischem Geschäftspartner steckt, gibt es noch keine offiziellen Informationen. Das Auto der Mörder ist ausgebrannt am Rande Istanbuls gefunden worden.
Der Schweizer Extrembergsteiger Uli Steck ist heute bei einer Himalaya-Expedition in Nepal tödlich verunglückt. Der 40-Jährige stürzt in der Nähe des Mount Everest in den Tod. Aus Neu-Delhi meldet sich Silke Dietrich.
Er war alleine unterwegs, muss abgerutscht sein und stürzte 1000 Meter in die Tiefe. Der Extrembergsteiger war auf einer Vorbereitungstour für sein neues Rekordprojekt. Er wollte innerhalb von 48 Stunden auf den Mount Everest und dann rüber auf den Nachbarberg Lhotse. Ohne Sauerstoffflasche, denn das hatte zuvor noch niemand geschafft. Weil Uli Steck immer ohne zusätzlichen Sauerstoff unterwegs war und das in einem enorm schnellen Tempo, hatte er den Spitznamen die Schweizer Maschine. Vor wenigen Tagen hatte er noch auf Facebook gepostet: Ich liebe es hier, es ist so ein schöner Ort. Dabei kann Steck nicht nur gute Erinnerungen an den Mount Everest gehabt haben. Vor 4 Jahren hat er sich dort mit Sherpas geprügelt, weil er mit seinem Team einen Eisschlag ausgelöst haben sollte und somit die Sherpas in Gefahr gebracht hätte. Zu dieser seiner letzten Expedition hatte er vor kurzem dem Schweizer Tagesanzeiger ein Interview gegeben. Der letzte Satz lautet: Scheitern heißt für mich, wenn ich sterbe und nicht heimkomme. Der 40-jährige Bergsteiger hinterlässt seine Frau. Kinder wollte er keine. Er war der Meinung, dass sich das mit seinem Beruf nicht vereinbaren ließ.
Gestern haben die verbleibenden 27 EU-Staaten ihre Leitlinien für die Austrittsverhandlungen nach dem Brexit-Referendum beschlossen. Und zwar einstimmig. Und wie reagiert Großbritannien darauf? Informationen von Stefanie Pieper.
Wenn es stimmt, was heute einige britische und deutsche Zeitungen berichten, dann war Jean-Claude Juncker nach einem Dinner am vergangenen Mittwoch in 10 Downing Street mit Theresa May geradezu erschüttert. Der EU-Kommissionspräsident soll danach Bundeskanzlerin Angela Merkel angerufen und geklagt haben, May lebe in einer anderen Galaxie, was die Brexit-Verhandlungen angeht. Das stimmt nicht, entgegnete die britische Premierministerin heute im BBC-Interview.
I'm not in a different galaxy, but I think what this shows and what some of the other comments we've seen coming from European leaders shows is that there are going to be times when these negotiations are going to be tough.
Die Äußerungen Junckers und anderer EU-Regierungschefs zeigten jedoch, so May, dass die Brexit-Verhandlungen schwierig werden. Streit gibt es bereits darüber, was in welcher Reihenfolge verhandelt wird. May beharrte heute darauf, parallel über den Austritt und über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zu reden. Sie möchte zum Zeitpunkt des Brexit im Frühjahr 2019 eine Vereinbarung für beides haben.
I want to ensure that we agree on a trade deal and our withdrawal arrangements, so that we know what both of those are when we leave the European Union.
Dass auch ein Freihandelsabkommen binnen 2 Jahren auszuhandeln ist, hält die EU jedoch für illusorisch. Und dies veranlasste Juncker womöglich zu seinem harschen Kommentar über May. Brüssel will zunächst ausreichende Fortschritte bei den Modalitäten der Trennung erreichen, darunter eine Zusage Londons, die Kosten der Scheidung zu tragen. Spekuliert wird über eine Summe von bis zu 60 Milliarden Euro. Auf Nachfrage des Moderators bekräftigte May ihre Haltung: Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal.
You said in your Lancaster House speech that no deal was better than a bad deal. Do you stand by that?
Yes, I do. I think it's important.
Ohne eine Abmachung würden Großbritannien und die EU nach dem Brexit auf die Regeln der Welthandelsorganisation zurückfallen. Für viele britische und europäische Unternehmen wäre das der Worst Case. Die EU hatte gestern echte Garantien für die Rechte von EU-Bürgern gefordert, was impliziert, dass in Streitfällen der Europäische Gerichtshof entscheidet. Dessen Rechtsprechung will May jedoch mit dem Brexit für Großbritannien beenden. Bei ihrem Fernsehauftritt heute warb die Tory-Parteivorsitzende erneut dafür, dass bei der vorgezogenen Neuwahl am 8. Juni jede Stimme für sie und ihr Team die britische Position in den Brexit-Verhandlungen stärkt.
US-Präsident Donald Trump hat sich auf einer Rede über die ersten 100 Tage seiner Amtszeit selbst gelobt und erneut die Medien angegriffen. Die wehrten sich dagegen und warnten, dass ein Angriff auf ein Medium immer ein Angriff auf alle sei. Martin Ganselmeier über den umstrittenen Präsidenten.
Donald Trump war offensichtlich verärgert, dass viele US-Medien eine kritische Bilanz seiner ersten 100 Tage im Amt gezogen hatten. Seine Rede geriet jedenfalls zu einer eher rückwärtsgewandten Mischung aus Medienschelte, Selbstlob und Wahlkampfveranstaltung. Fast eine Viertelstunde lang attackierte Trump die Mainstream-Medien. Vor allem die Nachrichtensender CNN und MSNBC seien Fake News.
Media outlets like CNN and MSNBC are fake news. Fake news.
Trump revanchierte sich für die schlechten Noten, die er für seine ersten 100 Tage im Amt bekommen hatte. Wenn es der Job der Medien sei, ehrlich zu sein und die Wahrheit zu berichten, dann, so Trump, verdienen die Medien eine sehr dicke Note mangelhaft.
The media deserves a very, very big fat failing grade.
Trump kritisierte auch das zeitgleich in Washington stattfindende traditionelle Dinner der White House-Korrespondenten. Als erster Präsident seit Jahrzehnten blieb Trump der Veranstaltung fern. Sie sei ohnehin sehr langweilig, sagte Trump. Schauspieler aus Hollywood und Medienvertreter aus Washington müssten sich dort gegenseitig trösten. Die Antwort aus Washington fiel ernster aus. Der Vorsitzende der Vereinigung der White House-Korrespondenten, Jeff Mason von Reuters, mahnte:
An attack on any of us is an attack on all of us.
Ein Angriff gegen einen von uns ist ein Angriff gegen uns alle. Heute Abend müssen wir erkennen, dass es Angriffe gegen die Pressefreiheit hier in den USA gibt. Wir müssen wachsam bleiben. Die Welt schaut uns zu.
We must remain vigilant. The world is watching.
Trump lobte unterdessen, selten habe ein Präsident in den ersten 100 Tagen so viel geschafft wie er. Er habe über 30 Dekrete unterzeichnet, mehr als je zuvor in der US-Geschichte in solch kurzer Zeit. Er sei aus dem transpazifischen Freihandelsabkommen TPP ausgestiegen und lasse alle Freihandelsabkommen überprüfen. Er habe den Krieg gegen die Kohle beendet und grünes Licht für umstrittene Ölpipelines gegeben. Seit seinem Wahlsieg gingen die Aktienkurse steil nach oben. Mit Deutschland und China habe er ein gutes Verhältnis und die NATO-Partner seien auf seine Forderungen eingegangen. Sie haben ihre Beiträge um Milliarden von Dollar erhöht, aber wir werden nicht zufrieden sein, bis alle zahlen, was sie schulden. Und das ist immer noch viel Geld. Auch auf die Krise in Nordkorea ging Trump ein. Er glaube, Chinas Präsident Xi sei ein guter Mann, der helfen wolle, das Problem zu lösen. Ansonsten wiederholte Trump viele seiner Wahlkampfforderungen. Die Mauer werde gebaut, Obamacare abgeschafft und illegale Einwanderer werde er außer Landes schaffen. Trump kündigte auch an, er werde in den nächsten 2 Wochen eine Entscheidung über das Klimaschutzabkommen von Paris fällen.
Und für den Sport am Sonntag ist jetzt Fabian Wittke im Studio.
Und da kümmern wir uns zunächst um die Fußball-Bundesliga vom Tage. Aktuell läuft das 2. Sonntagsspiel Hoffenheim gegen Frankfurt und da sind noch keine Tore gefallen. Eine gute Stunde ist dort gespielt. Davor hat im Abstiegskampf der Hamburger SV 0:4 beim FC Augsburg verloren und steht wieder auf dem Relegationsplatz 16. Das schreit natürlich nach Fragen, zum Beispiel wie diese desolate Vorstellung der Hamburger zustande gekommen ist. So sieht es der HSV-Coach Markus Gisdol.
Diese Aufholjagd, die wir gehabt haben, die hat natürlich mental und auch körperlich einiges an Kraft gekostet. Und mir war klar, dass vielleicht irgendwann nochmal so eine kleine Delle kommen könnte. Und wir haben jetzt vielleicht das große Glück, dass sie jetzt da war und wir jetzt noch 3 Spiele vor der Brust haben und nochmal unsere Köpfe klarziehen und dann die letzten 20 Tage dieser Saison nochmal alles reinhauen, damit wir unser großes Ziel, den Klassenerhalt, schaffen können.
Ja, und die letzten 3 Spiele, Mainz zu Hause, Schalke auswärts und Wolfsburg am letzten Spieltag zu Hause, das ist das Restprogramm des Hamburger SV. In der zweiten Liga bleiben Auf- und Abstiegskampf ähnlich spannend. Hannover 96 hat 1:0 gegen Düsseldorf gewonnen. Nicht besonders schön, aber das war 96-Trainer André Breitenreiter egal.
In der Endphase der Saison zählen insbesondere 3 Punkte. Ja, die haben wir heute eingefahren und sind weiter dick im Rennen. Das ist sicherlich sehr positiv heute.
Ja, und Fortuna Düsseldorf liegt nur noch 2 Punkte vor dem Abstieg. Relegationsplatz. Eintracht Braunschweig bleibt dagegen ganz oben dran. Heute gab es für das Team von Trainer Thorsten Lieberknecht einen 1:0 Auswärtserfolg bei 1860 München.
Wenn du auch diese Zweitliga-Mentalität zeigst, diese Mannschaften auch abzuarbeiten, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Aber das nächste Spiel ist ein Aufstiegskandidat und das ist Union Berlin und das ist das nächste dicke Brett, was wir bohren müssen.
Stuttgart 1., Braunschweig 2., punktgleich dahinter Hannover 96. Außerdem heute noch Aue-Würzburg 3:1. In der Formel 1 hat Mercedes-Pilot Valtteri Bottas den großen Preis von Russland gewonnen. Sein erster Grand Prix-Sieg überhaupt. Sebastian Vettel heute nur auf der 2. Oliver Frick hat das Rennen verfolgt und weiß, warum Sebastian Vettel heute nicht ganz oben stand.
Gereicht am Ende, wenn man mal so alles zusammenfasst,
zusammenzählt, hat es nicht, weil Sebastian den Start verloren hat gegen diesen Finnen. Der hat in den Raketenstart, ging gleich in den Windschatten von Sebastian Vettel, zog dann links raus und ging als Erster in die erste Kurve. Und Vettel hatte da in dem Moment keine Chance mehr, in der ersten Hälfte des Rennens aufzuschließen. Und deshalb war der Abstand am Ende, waren ja nur 0,6 Sekunden, das ist nur ein Wimpernschlag, aber am Ende hat es eben deshalb nicht gereicht.
Ferrari-Pilot Sebastian Vettel führt die Fahrerwertung weiter an vor dem Briten Lewis Hamilton.
Vielen Dank, Fabian Wettke. Das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.